Möchte mich ganz kurz vorstellen. Thomas Schissler, mein Name. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit dem Team Foundation Server. Bin als Scrum Coach unterwegs. Beschäftige mich sehr viel mit agiler Softwareentwicklung, Qualitätssicherung und damit eng verbunden das Thema Architektur und Software Design. Und genau da kommt jetzt eigentlich auch die Idee für diesen Vortrag her, weil ich bei meinen Kunden, aber auch bei unseren eigenen Teams im Unternehmen häufig festgestellt habe, dass es eben schwierig wird, Dinge wie zum Beispiel Unit-Testing oder so einzuführen, wenn wir Legacy-Code haben, der das eben nicht richtig unterstützt. Wir wollen uns als erstes kurz anschauen, was wollen wir denn verbessern, wenn wir Refactoring betreiben. Was ist das Problem, das wir in Legacy Code häufig vorfinden? Das erste Problem ist, dass es in vielen Projekten so ist, dass je älter der Code, umso geringer die Bereitschaft der Entwickler daran, etwas zu ändern. Also jeder kennt, glaube ich, diese Stellen in seinem Projekt, wo man sagt, oh, da würde ich lieber nichts mehr ändern wollen, weil wenn ich da irgendwas anpasse, dann bin ich ganz sicher, dann kracht es irgendwo. Und ja, je mehr sich das natürlich über den Code dann ausbreitet, umso mehr muss man natürlich auch die Frage stellen, welche Zukunft hat das Projekt dann noch. Wir wollen ja ganz bewusst Dinge agil verändern können. Was man ebenfalls beobachten kann, ist, dass Teams, wenn ein Projekt neu gestartet wird, extrem produktiv sind. Es werden Features am laufenden Band rausgehauen, das geht richtig vorwärts, alle sind motiviert. Und dann stellt man fest, na, irgendwie nach einer gewissen Zeit wird dieser Schwung weniger und weniger. Es liegt jetzt nicht dran, weil die Leute weniger motiviert sind oder sagen, ja, jetzt machen wir schon so lange irgendwie keinen Bock mehr oder so. Sondern man kann tatsächlich beobachten, dass es immer aufwendiger wird, neue Features einzubauen, je komplexer die Codebasis ist. Und gerade bei Legacy Code kann es durchaus sein, dass es sehr lange dauert, neue Features einzubinden, dass der Aufwand sehr hoch ist. Und gerade an der Stelle können wir durch geeignete Codestrukturen diesen Trend nicht komplett verhindern. Wir können aber den Anstieg dieses Aufwands zumindest reduzieren, dass es also nicht so schnell ansteigt. Und dann gibt es häufig die Situation, dass man sagt, ich bin hier jetzt auf der Visual Studio Evolution gewesen, habe die ganzen neuen tollen Technologien und Features vom neuen .NET Framework, was auch immer, kennengelernt. Das würde ich gern bei mir im Projekt einsetzen, aber naja. Also gerade zum Beispiel ist jetzt asynchrone Programmierung oder ähnliches, tut man sich halt ein bisschen schwer, wenn der Code vielleicht schon 8 Jahre oder noch älter ist, passt das möglicherweise nicht so. Das heißt, wir müssen auf neue Möglichkeiten verzichten, weil unser Legacy-Code das einfach nicht hergibt im Moment. Was wir eigentlich erreichen wollen, wenn wir nach heutigen Vorstellungen über moderner Architektur sprechen, dann sollte unser Code wartbar sein. Das heißt, der Aufwand, neue Dinge reinzubringen, Veränderungen vorzunehmen, muss gering sein. Er soll testbar sein und er soll erweiterbar sein. Wir wollen also neue Funktionalitäten einfach hinzufügen können und wollen bestehende Funktionalitäten Schritt für Schritt erweitern, um nicht zu sagen, wir müssen zu Beginn einer bestimmten neuen Funktionalität diese komplett planen und als ein Block dann implementieren. Das Problem mit den beiden äußeren Zielen ist jetzt, dass es mitunter schon einiges an Zeit benötigt, bis ich feststellen kann, war ich mit diesem Ziel erfolgreich. Die Patterns, die ich heute verwende, von denen ich weiß, ich in Monaten, schlimmstenfalls sogar erst in Jahren, ob sie dazu geführt haben, dass mein Code besser wartbar wird dadurch, dass er erweiterbar wird. Die Testbarkeit, die kann ich sofort feststellen. Ich weiß sofort, heute, jetzt, wenn ich Code schreibe, ist der testbar oder nicht, weil ich es einfach ausprobieren kann, indem ich ein paar Unit-Tests dazu schreibe. Und das Schöne ist jetzt, dass wir bei genauerer Betrachtung feststellen, dass die Code-Patterns, die Architektur-Patterns, die Testbarkeit erzielen, sehr, sehr ähnlich sind zu diesen Patterns, die jetzt Erweiterbarkeit und Wartbarkeit erreichen sollen. Das bedeutet, wir haben hier keine unterschiedlichen Ziele, sondern man könnte vereinfacht sagen, wenn ich heute meinen Code so schreibe, dass er gut testbar ist, dann kann ich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er auch wartbar und erweiterbar ist. Das bedeutet, dass wir hier in diesem Vortrag auch hergehen und wollen uns primär auf die Testbarkeit fokussieren. Das ist unser Ziel, weil wir glauben, dass wir dadurch die anderen Ziele ebenso gut erreichen können. Wie können wir jetzt vorgehen, wenn wir Legacy-Code haben? Wir haben Code, von dem wissen wir, er ist nicht testbar, er ist nicht gut erweiterbar, nicht gut wartbar. Wie kommen wir von unserem heutigen Ist-Zustand zu diesem gewünschten Zielzustand? Gibt es eine häufige Lösung? Die kennt man unter dem Begriff Greenfield. Wir schmeißen alles weg und machen es neu. Alles wird toll, alles wird gut. Wir werden die tollsten Code-Patterns verwenden. Wir werden natürlich von Beginn an mit Unit-Testing, mit TDD etc. arbeiten. Aber mit dem alten Kram ist das einfach nicht möglich. Also lass uns alles wegschmeißen. Oder wir können Refactoring verwenden. Man könnte sagen, wir tun unseren bestehenden alten Code renovieren. Und diese beiden Ansätze möchte ich gegenüberstellen, weil ich sehr häufig beobachte, dass Entwickler hergehen und sagen, ja, mit dem alten Zeug können wir nichts machen, wir müssen Greenfield machen. Und derjenige, der dann letztendlich das Budget dazu verantworten hat, hat nahezu keine Chance, da eine Gegenposition einzunehmen, weil als Entwickler kann man das sehr glaubhaft rüberbringen, dass es dazu keine Alternative gibt. Wir müssen das einfach so machen. Und das ist eine Diskussion, die jetzt natürlich zunächst mal auf einer technischen Ebene geführt wird. Und deswegen möchte ich eigentlich auch versuchen, mit diesem Vortrag hier Entwickler zu motivieren, über das Refactoring stärker nachzudenken und das tatsächlich als ernsthafte Alternative in Betracht zu ziehen. Wir schauen uns mal an, was sind denn eigentlich die Herausforderungen, wenn wir wirklich diesen Greenfield-Ansatz wählen? Weil auf den ersten Blick sieht es sehr, sehr verlockend aus. Aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige hier im Raum, der schon erlebt hat, dass dieser Ansatz auch scheitern kann. Dass man mit sehr viel Hoffnung startet, sich vornimmt, ja, jetzt machen wir alles richtig, alles wird gut. Und dass man dann, wenn man sehr ehrlich zu sich selber ist, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr feststellt, wir haben die Ansprüche, die wir an uns selber gestellt haben, das, was wir unserem Management versprochen haben, eigentlich nicht wirklich erfüllt. Der Code ist wieder nicht gut wartbar, nicht gut erweiterbar. Die Testbarkeit haben wir vielleicht partiell an ein paar Stellen durchgeführt, aber irgendwann hat man aus welchen Gründen auch immer sich entschieden, lieber schneller zu programmieren, als auf die Testbarkeit zu achten. Und damit ist also diese große Vision, wir werden jetzt alles richtig machen, wird eigentlich nur noch dadurch am Leben gehalten, dass man sagt, okay, man kann jetzt natürlich nicht eingestehen, dass man jetzt hier das viele schöne Geld in Sand gesetzt hat, um eigentlich nicht sehr viel zu verbessern. Man redet sich das einfach schön. Das zweite Problem ist das, dass je nach Komplexität ihrer Applikation mehr oder weniger Zeit vergeht, bis sie Feature-Parität mit der bestehenden Altlösung haben. Und erst ab diesem Zeitpunkt werden Sie ernsthaft Anwender dazu bringen, mit der neuen Lösung zu arbeiten und ihnen Feedback zu geben. Das heißt, es kann ohne weiteres 1, 2 oder gar 3 Jahre dauern, bis tatsächlich der erste Anwender sich ernsthaft mit ihrer neuen Lösung auseinandersetzt. Ja, und dann wird es spannend, was dann rauskommt, weil der Anwender entscheidet letztendlich, ob die tollen neuen Ideen, die sie gehabt haben, wirklich so gut waren. Oder er sagt, ja, nette Spielerei, aber inzwischen gibt es schon wieder ein paar andere Dinge oder inzwischen sehe ich das jetzt anders und mir sind andere Dinge wichtig, was auch immer. Und das heißt, dass sie sich über einen langen Zeitraum einfach in einem luftleeren Raum dort bewegen. Und der dritte Punkt ist Kapazität. Ich habe keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber was ich sehr häufig beobachte, ist, dass man dann hergeht und sagt, ja, wir haben jetzt ein Team, das pflegt heute unsere Alt-Applikation, baut da neue Features ein. Und natürlich müssen wir das noch weiter pflegen. Wir können jetzt nicht zu unseren Kunden sagen, die nächsten 2 Jahre gibt es in der Applikation nichts Neues. Aber das gleiche Team entwickelt quasi parallel dazu die neue Greenfield-Lösung. Die haben ja vorhin irgendwie mit angezogener Handbremse gearbeitet oder keine Ahnung. Auf jeden Fall schaffen die das schon, da das noch nebenher voranzutreiben. Ich glaube, daher kommt möglicherweise dann auch ein entsprechender Druck. Wir wollen natürlich, dass die Kunden damit arbeiten können, die Feature-Parität erreichen. Kapazitätssituation ist angespannt, also muss es schnell gehen. Und dann macht man vielleicht doch den einen oder anderen Kompromiss, den man dann hinterher wieder bereut und sagt, ja, genau das wollten wir eigentlich verhindern. Das sind die Gründe, weshalb ich sage, Greenfield möglicherweise in verschiedenen Situationen tatsächlich der richtige Weg, aber man muss sich zumindest der Problematik bewusst machen und es macht aus meiner Sicht den Refactoring-Ansatz natürlich viel attraktiver, weil genau dort verhindern wir diese Dinge. Wir können sehr schnell messen, entwickeln wir neue Features, die unsere Kunden mögen. Wir wissen, werden die Hoffnungen, die wir dort in diese Reimplementierung oder in dieses Refactoring setzen, erfüllt oder nicht. Und wir werden die Kapazität nicht zwischen Liefern von Features im bestehenden Projekt und Neuimplementierung aufsplitten müssen, weil alles Hand in Hand geht. Jetzt wollen wir uns anschauen, was sind denn so diese Patterns, die jetzt uns Probleme verursachen im Code. Und wie könnte sowas idealerweise aussehen? Also wo wollen wir hin? Das soll jetzt einfach mal ein Beispiel sein. Das sind die Patterns, von denen ich glaube, dass sie sehr gut funktionieren. Worauf ich im Prinzip hinaus will, ist, dass wenn Sie Refactoring betreiben wollen, brauchen Sie eine Zielvision. Sie müssen wissen, wie soll Ihr Code aussehen, wie soll er sich entwickeln. Diese Zielvision muss nicht am Tag 1 fix und fertig dastehen. Sie müssen diese Zielvision aber pflegen und weiterentwickeln. Was wir nicht wollen, sind Redundanzen im Code. Klar, ich mache hier einen Bugfix, da steckt genau das gleiche Problem in meinem Code, ohne dass ich es weiß. Wir wollen versuchen, dass wir unsere Codebereiche voneinander entkoppeln. Also was man in älteren Applikationen sehr häufig sieht, ist, dass dann tatsächlich UI-Komponenten direkt in der Logik irgendwie angesprochen werden. Was vielleicht auch ein bisschen dran liegt, dass in der früheren Zeit von .NET Microsoft das in den ganzen Demos, Codebeispielen und so weiter so vorgelebt hat. Jeder kennt vielleicht noch das, man zieht so schnell mal ein Grid dort rein auf die Seite und es ist sofort mit der Datenbank verbunden und alles funktioniert wunderschön. Ja, aber heute haben wir eben mit den Problemen, mit den Folgen davon zu kämpfen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir Zugriff auf externe Ressourcen, zum Beispiel Files, Datenbank, Fremdsysteme etc. isolieren können, dass sie nicht zu stark in unserem Code verwoben sind. Wir wollen nicht zu viel Funktionalität in einer einzigen Methode, also das Ziel, wo wir hinwollen, ist ein Single Responsibility Principle. Eine Methode tut genau eine Sache. Und wir wollen verhindern, dass unsere Klassen eine sehr starke Bindung untereinander haben. Das bedeutet, das oberste Ziel, was wir erreichen wollen, ist Entkopplung. Und dazu gibt es eine ganze Reihe von Architektur-Patterns, die in allen möglichen Formen, die auch inzwischen propagiert werden, Single Responsibility, wir haben solche UI-Patterns wie MVVM oder MVC. Wir wollen mit diesen POCOs, mit diesen Plain Old CLR Objects arbeiten, also nichts, keine Datentypen verwenden, die jetzt spezifisch von unserem OR-Mapper gerade hier zur Verfügung gestellt werden, sondern wollen mit dem arbeiten, was das .NET Framework uns zur Verfügung stellt. Sackgassenmethoden erkläre ich gleich noch was dazu. Was sich bei uns in den Projekten sehr, sehr gut bewährt hat, ist, wir machen inzwischen sehr konsequent eine klare Trennung zwischen Daten und Funktionalität. Und die Funktionalität teilen wir nochmal in Orchestrierungslogik, die also nur Schleifen, If-Bedingungen, Ähnliches enthält, Methodenaufrufe und die eigentliche funktionale Logik, die wir dann auslagern. Und wir brauchen natürlich sowas wie Komponentenorientierung, IOC, wir wollen Interfaces benutzen. Das sind also diese Themen, wo wir hinkommen wollen, was wir glauben, was tatsächlich hilft, diese Ziele, Wartbarkeit und Erweiterbarkeit zu verbessern. Also das hier ist so aus meiner Sicht so ungefähr der Worst Case. Ich habe eine Methode, die macht verschiedene Arbeitsschritte eines bestimmten Funktionsaufrufs, einer bestimmten Logik. Das heißt, innerhalb dieser Methode habe ich irgendwelche Schleifen, If-Bedingungen und so weiter verschachtelt, die die gesamte Logik enthalten und unterwegs greife ich noch auf die Datenbank zu. Also einzige Chance, die ich hier theoretisch habe, ich schreibe hier ganz oben einen Integrationstest. Und da gibt es dann Leute, die sagen zu mir, ja, das ist doch super, da schreibe ich da oben ein paar Tests und mein ganzer Code wird getestet. Warum soll ich bitte für jedes kleine Teil eigene Tests schreiben? Machen wir alles auf einmal, ist doch viel effizienter. Wenn man dann aber zum einen überlegt, wie komplex sind meine Testfälle, um wirklich alle diese verschiedenen Kombinatoriken dort durchzutesten, um wirklich die verschiedenen Logikaspekte zu testen, stellt man sehr schnell fest, dass das irgendwann explodiert. Und zum anderen, ja, brauche ich natürlich für jeden Testfall auch eine geeignete Datenkonstellation in meiner Datenbank, um das dann auch entsprechend abbilden zu können, was aus einer Wartbarkeit der Tests problematisch ist. Schon etwas besser ist, wenn wir hergehen und das Ganze in mehrere Methoden aufteilen. Das heißt, wir haben hier so eine Recognize-Methode, die ruft eine Split-Line-Methode auf, die ruft eine Redata-Methode auf. Da können wir jetzt schon besser mit unseren Tests dran gehen. So, ja, den echten Unit-Test, nämlich isoliert eine einzige Funktionalität zu testen, den können wir allerdings nur hier unten schreiben. Streng genommen haben wir bereits hier schon einen Integrationstest, weil diese Split-Digit-Methode während ihrer Ausführung diese Recognize-Digit-Methode aufruft. Wo wir eigentlich aus meiner Sicht hin sollten, das ist diese Struktur. Wir haben also hier diese einzelnen Methoden, die jetzt Informationen hineingereicht bekommen, Informationen zurückliefern in die Orchestrierungsschicht hier oben. Und die Orchestrierungsschicht nimmt diese Daten und schiebt sie in die nächste Methode rein. Die gibt wieder etwas zurück. Und so kann ich diese Orchestrierung von der eigentlichen Funktionalität trennen. Und diese Struktur bietet uns jetzt die Möglichkeit, das hier alles mit echten Unit-Tests abzuprüfen. Das ist genau das, wie man ja Unit-Tests im Demo sieht. Ich gebe was rein, die Methode gibt was zurück, ich schaue, kommt das zurück, was ich erwarten würde. Ohne dass dazwischen drin noch viel anderes passiert. Und das sind, ich bezeichne das als Sackgassenmethoden, weil es geht einmal rein und wieder raus, ohne weitere Abhängigkeiten hier zu haben. Nur hier haben wir einen Integrationstest, weil hier eben unser Datenzugriff noch mit drin steckt. Klar, wenn ich den testen will, brauche ich tatsächlich eine Datenbank im Hintergrund, aber hier steckt natürlich möglichst wenig Funktionalität drin. Hier steckt auf jeden Fall keine Logik drin. Und was ich noch habe, ist hier oben ein Integrationstest, der jetzt einfach das Zusammenspiel dieser Funktionalitäten testet, der quasi meine Orchestrierung testet. Und jetzt wollen wir uns ein paar Patterns anschauen, wie wir von unserem Status Quo, von unserem Legacy-Code aus in diese neuen Strukturen kommen können. Vorneweg ein paar Tipps. Machen Sie beim Refactoring kleine Schritte. Versuchen zwischendrin, versuchen Sie dass sie lauffähige Stände haben. Also nicht das Ding anfangen und sagen, jetzt müssen wir erstmal alles umbauen. Das kommt ja wieder dem Greenfield-Ansatz dann sehr nahe, sondern versuchen sie immer zwischendrin sagen, ja, jetzt habe ich einen Teil umgebaut, wir sind wieder lauffähig. Versuchen sie Quick-Wins zu nutzen. Also es geht nicht darum, dass man sagt, ich fange oben an und dann gehe ich einmal durch den ganzen Code durch und wenn ich unten angekommen bin, ist alles aufgeräumt, sondern suchen sie sich die Stelle raus, wo sie die größten Probleme haben, die sie mit dem geringsten Aufwand beseitigen können. Und gehen sie die zuerst an und dann arbeiten sie sich nach einer Prioritätenliste vor. Und dann steht das Thema Lernen hier wieder. Das heißt, versuchen Sie, Dinge auszuprobieren. Versuchen Sie, Patterns zu erarbeiten. Versuchen Sie, aus den Erfahrungen, die Sie in diesen kleinen Schritten machen, zu lernen und das auf Ihre folgenden Schritte zu projizieren. Wir brauchen Testautomatisierung, vor allem durch Unit-Tests. Wir können durch diese Testautomatisierung prüfen, ob unsere Ziele, nämlich, dass wir testbaren Code und damit wartbaren, erweiterbaren Code erzeugen, ob wir dieses Ziele erreichen. Und gleichzeitig gibt uns diese Testautomatisierung Sicherheit, wenn wir Veränderungen am Code vornehmen und wir haben bereits Tests dafür, sagen die Tests uns, ob diese Veränderung die Logik beeinflusst hat oder ob wir tatsächlich nur eine Restrukturierung unseres Codes vorgenommen haben. Und versuchen Sie aus Ihren Erfahrungen heraus bestimmte Muster, bestimmte Patterns zu extrahieren. Nicht jede Codestelle ist für sich individuell ein Problem, sondern man erkennt sehr schnell, dass sich bestimmte Muster immer wiederholen. Und wenn Sie diese Muster extrahieren können, haben Sie die Chance, dass Sie die im Team kommunizieren. Das heißt, nicht jeder im Team muss für sich selber einen Weg finden, wie gehe ich jetzt mit diesem Problem, mit diesem Codestück am besten um, sondern ich kann von dem Kollegen lernen, wenn der ein ähnliches Szenario bereits gelöst hat. Und entwickeln Sie aus diesen Patterns heraus gemeinsam im Team eine Zielvision, wo wollen wir hin, was sind die Aspekte, denen unser Code genügen soll. Idealerweise haben Sie dann die Möglichkeit, über Code-Analyse-Methodiken diese Ziele zu prüfen, wie gut die eingehalten werden und können daraus Metriken erstellen. Wir wollen uns jetzt Schritt für Schritt ein paar so Dinge anschauen. Das Erste ist, dass wir versuchen wollen, durch die Trennung von Daten und Funktionalität unsere Logik besser testen zu können. Wir haben jetzt hier links dargestellt ein klassisches Objekt. Wie wir es alle gelernt haben, objektorientierte Programmierung sagt, ein Objekt besteht aus Eigenschaften und Methoden. Das Problem ist das, dass wir hier an der Stelle nicht sagen können, welche dieser Methoden verwenden welche Eigenschaften während ihrer Ausführung. Das ist eines der Probleme, das wir dabei haben. Das heißt, wenn unser Objekt mehrere Properties enthält, steht natürlich, wenn ich einen Test schreibe, stehe ich vor der Frage, welche dieser Properties muss ich jetzt wie initialisieren, um genau dieses gewünschte Testszenario abzubilden. Was wir deshalb lieber tun wollen, ist, dass wir eine Trennung vornehmen. Und diese Methoden bekommen die Daten hineingereicht, die sie für ihre Ausführung benötigen. Das heißt, ich weiß genau, diese Methode braucht die und die Input-Parameter und aus einer Testsicht kann ich damit genau diese Informationen dort hineinreichen. Das können wir uns auch mal kurz anschauen. Ich habe hier eine kleine Demo mitgebracht, vielleicht kennt der eine oder andere das, das Bank-OCR nennt sich das Demo. Das heißt, es geht darum, solche Zeichenketten aus Textdateien einzulesen und die in Zahlen zu konvertieren. Sowas macht jetzt hier mein Programm. Das heißt, ich kann das Ganze hier starten. Und wenn ich dort draufklicke, dann sehen wir, dass diese Konvertierung stattgefunden hat Also alles schön, alles wunderbar. Applikation macht, was sie tun soll. Aber wir haben hier jetzt ein paar Probleme. Die möchte ich vielleicht mit einem kleinen netten Feature auch visualisieren, indem ich hergehe und sage, ich möchte gerne mal ein Sequence Diagram erzeugen. Das ist also ein Feature von Visual Studio Ultimate. Mit dem kann ich jetzt solche Ablaufdiagramme generieren, wo ich sehe, während der Ablauf dieser Methode, was passiert denn dort? Und wir sehen also, unterwegs wird hier irgendwie auf eine Mainform zugegriffen. Wir haben einen Streamreader, der dort irgendwie beteiligt ist. Und man sieht es ja auch schon im Code, dass das nicht unbedingt so aussieht, wie wir das eigentlich nach unseren schönen, modernen Architektur-Patterns haben wollen. Deswegen wollen wir also diese Methode jetzt Schritt für Schritt refactoren. Das Erste, worauf wir uns jetzt fokussieren wollen. Wir sehen hier oben, gibt es vier Properties, es gibt irgendwie eine Mainform, Customer, Orders, Products. Und jetzt ist die spannende Frage, was muss ich alles befüllen, um einen Test für meine Recognize-Methode zu schreiben? Und was wir jetzt hier an der Stelle tun können, wir nehmen einfach die Properties raus. Damit funktioniert es hier unten natürlich nicht mehr, aber ich kann jetzt hier natürlich hergehen und sagen, ich gebe das einfach hier rein. Damit passt also diese Stelle. Und wir können jetzt hergehen und müssen hier noch diese Recognize-Methode, diesen Aufruf anpassen, sodass wir hier diese Mainform reingeben, statt das über das Property zu lösen. Also noch nicht wirklich schön, aber schon ein klein wenig schöner, weil ich jetzt weiß, meine Recognize-Methode hat mit den Customer und mit den Products gar nichts zu tun. Die kann ich also getrost ignorieren, wenn ich da drin jetzt Tests machen möchte. Das nächste, was wir tun wollen, ist, wir wollen die Parameterkomplexität reduzieren. Das heißt, ich gebe im Moment eine Mainform dort rein und das gleiche Problem, was wir jetzt bei unserem Objekt hatten, stellt sich hier natürlich auch. Was muss ich denn auf der Mainform jetzt bitteschön alles befüllen, damit ich diesen Testfall abbilden kann? Zusätzlich kommt jetzt natürlich noch das Problem dazu, dass ich bitteschön nicht eine Mainform, also ist in dem Fall eine WinForm-Applikation, dort hineinreichen will in meine Logikmethode. Also das geht ja gar nicht. Sondern was wir jetzt tun wollen, ist, statt das ganze Objekt hier hineinzureichen, tun wir die einzelnen Parameter, die wir dort benötigen von der Mainform, einfach in unsere Methode hineinreichen. Also der klassische Ansatz war vielleicht der, wir geben mal die ganze Mainform dort rein, wer weiß, was wir später noch brauchen können. Ist schon mal alles da, dann können wir da drin drauf zugreifen. Jetzt wollen wir es an der Stelle tatsächlich etwas schöner machen und ich sage, hier, wir wollen diese public string also ich brauche einmal eine Pfadangabe und dann gibt es von der Form noch so eine Checkbox, die wir dort verwenden. Und da nehmen wir jetzt einfach einen Boolean, reichen den rein. Das heißt, hier kann ich jetzt mal dieses Mainform-Source-File-Text ersetzen. Und hier unten haben wir die Checkbox. So, das zweite Thema, was wir jetzt hier haben, ist, wir lesen nicht nur Daten aus der Mainform, sondern wir schreiben auch Daten zurück. Das bedeutet, in diesem Fall gehen wir her und tun das über einen entsprechenden Rückgabewert erledigen. Das heißt, wir geben hier einen String zurück, sagen hier, Wir schreiben das jetzt in den Rückgabewert hier mit rein. Und hier haben wir jetzt quasi noch eine Geschichte, dass wir an der Oberfläche nach der Ausführung dieser Logik ein Feld leeren wollen. Das hat in unserer Logik eigentlich gar nichts zu suchen, also gehört das eigentlich gar nicht dort rein. Ich gebe hier also Return Result hier rein und dann kann ich das Zeug nämlich nehmen und schiebe das dahin, wo es eigentlich hingehört, nämlich hier rein. Hier kann man dann sagen, txt result text. Wir weisen hier also jetzt diese Geschichte zu und nehmen von hier source file text und checkbox checked state. Das heißt, wir übergeben hier jetzt die entsprechenden Parameter und behandeln den Rückgabewert entsprechend, und wenn wir die Applikation ausführen, sehen wir, sie tut noch alles, was sie tun soll. Wir haben aber jetzt einen kleinen Schritt in Richtung Verbesserung vorgenommen, nämlich wir haben hier diese Abhängigkeit zu UI rausgenommen und wir haben unsere Parameter definiert, sodass wir jetzt genau wissen, wir müssen eigentlich nur den Pfad und diesen Checkbox-Status reingeben, alles andere spielt eh keine Rolle, also müssen wir es bei unseren Testfällen auch nicht berücksichtigen. Und jetzt wollen wir hergehen und wollen aus dieser einen Methode unsere Logik extrahieren. Also wir nehmen die Logik, tun das in separate Methoden extrahieren und behalten hier die Orchestrierung über und haben hier dann diese Sackgassenmethoden, die wir dann durch entsprechende Unit-Tests auch sehr einfach testen können. Das möchte ich auch kurz exemplarisch zeigen. Wir haben also den ersten Teil hier, wo wir auf dieses File zugreifen. Und ja, das ist schon mal klar, dass es nicht besonders schön ist. Also nehme ich diesen Teil hier und extrahiere das und sage hier irgendwie read file content. Damit ist das Ganze extrahiert. Wir können jetzt hier auch sehen, dass wir hier eine Logik haben, die jetzt noch eine Validierung vornimmt. Die kann ich ebenfalls nehmen. Wir haben hier zwischendrin jetzt noch einen Teil, der hergeht und quasi diese Zeilen aufsplittet, dass wir also aus dem gesamten Textinhalt immer diese drei einzelnen Linien bekommen, die zusammen eine so eine Zahl darstellen. Also können wir den Teil hier nehmen und extrahieren. Was man jetzt sehr schön sieht, ist, dass unsere Orchestrierung, die hier übrig bleibt, sehr schön lesbar wird. Das heißt, wir gehen hier durch, sagen, okay, zunächst wird aus der Datei eingelesen, dann splitten wir das auf, dann tun wir eine Validierung machen. Und wenn ich das jetzt für den unteren Teil genauso machen würde, kann ich relativ einfach verstehen, was hier abläuft und kann dann hergehen und kann in die einzelnen Methoden reinschauen, was passiert hier wirklich genau. Die einzelnen Methoden sind jetzt nach dem Single Responsibility Principle aufgeteilt und wir bekommen hier genau das, was wir eigentlich aus einer Testsicht, aus einer Unit-Test-Sicht haben wollen. Wir haben hier eine Methode, der geben wir was rein und prüfen, ob dort die entsprechende Exception geworfen wird, beziehungsweise hier bekommen wir einen Rückgabewert, diese List of Strings, und können auf dieser Rückgabewert dann unsere Validierung durchführen. Und so sieht man, dass wir jetzt sehr schön, einfach Schritt für Schritt zu unserem Zielszenario kommen, indem wir einfach unseren bestehenden Code dort an der Stelle durchgehen und aufteilen. Natürlich kann man jetzt dann noch Patterns wie Interfaces, IOC etc. einfügen. Also das ist sicherlich noch nicht ganz Ende der Fahnenstange, aber es soll so ein bisschen zeigen, welche Richtung das gehen kann, wie man da vorgehen kann. Ein Thema, das grundsätzlich immer problematisch ist, das ist, wenn wir Datenstrukturen refactoren müssen. Wir können bei funktionalen Komponenten heute mit geeigneten Patterns sehr gut eine Entkopplung vornehmen. Da gibt es gute Lösungen. Aber unsere Datenstrukturen, die ziehen sich natürlich durch unsere ganze Applikation durch. Wir können durch das, was ich vorhin gezeigt habe, dass wir möglichst spezifische Parameterübergaben in unsere Methoden machen, können wir an der Stelle schon einiges erreichen. Aber ab einem gewissen Punkt ist die einzige Lösung, die man hier möglicherweise noch angehen kann, dass man mit Fassaden arbeitet. Das bedeutet, wenn ich diese Struktur habe, so sollte es eigentlich aussehen, dann baue ich diese Struktur als Fassade. Das bedeutet, die Fassade selber speichert keine Daten, sondern sie reicht im Prinzip diese Zugriffe hier auf das eigentliche Datenobjekt durch, sodass ich jetzt in der Lage bin, quasi meine Datenobjekte über beide Strukturen anzusprechen und so peu à peu die entsprechenden Aufrufe in meinem Code umzustellen und dann irgendwann später vielleicht das eliminiere und dann tatsächlich das dort reinsetze. Auch das funktioniert nicht in allen Fällen. Das heißt, ich brauche natürlich irgendeine Transformationsmöglichkeit, um diese Struktur hierhin zu überführen. Wenn die Strukturen zu stark voneinander abweichen, wird das Pattern hier an der Stelle eben auch nicht funktionieren. Dann möchte ich noch eine Methode erläutern, die helfen soll, dass wir Schritt für Schritt vorgehen können und nicht irgendwann in der Situation sind, dass wir sagen, ups, jetzt komme ich nicht wirklich weiter. Ich glaube, jeder kennt die Situation, ich will ein Refactoring machen, fange an irgendeiner Stelle an, baue da was um, weil das mich gerade stört, dann stelle ich fest, wenn ich das umbaue, dann funktioniert das und das auch nicht, also ich muss das und das auch anpassen und dann, wenn ich das anpasse, dann kommt das nächste dran und ja, wenn man dort irgendwie an einem bestimmten Punkt anfängt, es hochzuziehen, dann hängt der ganze Kladderadatsch da dran und kommt aus dem Sumpf da Schritt für Schritt raus. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo man sagt, ja, Gott sei Dank habe ich eine Versionskontrolle, machen wir Undo Pending Changes und dann bleibt das Ding einfach so. Die Mikado-Methode funktioniert so, wir definieren zunächst ein Refactoring-Ziel, also was wollen wir tatsächlich erreichen? Dann implementieren wir das Refactoring und schauen, treten dabei Fehler auf. Also kompiliert es zum Beispiel einfach nicht mehr. Wenn nein, dann können wir die Anpassung nehmen, können die einchecken, unsere Tests laufen lassen, etc. Wenn wir unser Refactoring-Ziel erreicht haben, ist alles gut. Wenn Fehler auftreten, dann dokumentieren wir quasi, an welchen Stellen gab es überall Fehler und machen jetzt unsere Änderungen rückgängig. Das ist der Trick an der Geschichte. Das heißt, ich habe jetzt wieder einen kompilierfähigen Zustand und gehe her und tue diese Fehler, die ich hier mir gemerkt habe, jetzt der Reihe nach erstmal abarbeiten. Das Ganze vielleicht noch an einem Beispiel etwas plastischer gezeigt. Ich habe in meiner Applikation ein Grid drin und aus irgendwelchen Gründen möchte ich das gegen ein anderes Grid austauschen. Das ist also mein Refactoring-Ziel. Ich möchte eines haben, das mehr Funktionalität bietet. So, das heißt, der erste Schritt ist, ich tausche mein Grid aus, ich passe also meinen Code an, kompiliere und stelle fest, im Export kracht es, weil dort wird irgendwie auf dieses Grid direkt zugegriffen und er sagt, okay, jetzt kenne ich das auf einmal nicht mehr. Beim Speichern kracht es und beim Neuberechnen kracht es, weil dort irgendwelche Abhängigkeiten da sind. So, jetzt gehe ich her und mache die Änderung rückgängig, gehe also wieder auf das alte Grid zurück und passe meine Exportmethode an. Das heißt, ich tue jetzt die Abhängigkeit der Exportmethode zu diesem Grid rausprogrammieren. Zum Beispiel durch diese Parameterübergabe, wie ich es vorhin kurz gezeigt habe, statt der Form übergeben wir jetzt die einzelnen Properties als POCOS. Und ich stelle fest, aha, nachdem ich das gemacht habe, funktioniert alles wieder mit dem alten Grid. Also haben wir aber den Export schon mal erfolgreich refactored. Dann gehe ich her, ändere meine Speichern-Methode, tue also dort auch die Abhängigkeiten rausnehmen und stelle fest, hoppla, wenn ich es da anpasse, dann kracht es bei der Validierung dort unten. Weil die zum Beispiel erfordert, dass ich da das ganze Grid-Objekt irgendwie reingebe. Also mache ich meine Änderungen bei der Speichern-Methode rückgängig, tue meine Validierung anpassen, stelle fest, das funktioniert. Jetzt kann ich meine Speichern-Methode anpassen, auch die funktioniert. Ich tue das Neuberechnen, fixen und jetzt kann ich als letzten finalen Schritt mein Grid tatsächlich austauschen und habe damit jetzt mein Refactoring-Ziel erreicht. Also so können wir uns da wirklich schön Schritt für Schritt dann durcharbeiten und haben zwischendrin immer einen funktionierenden Zustand, den wir notfalls auch an unsere Kunden ausliefern könnten, weil es funktioniert halt so, wie es bisher immer funktioniert hat, aber wir haben schon mal schrittweise Verbesserungen vorgenommen. Ein Thema, das in diesem Kontext sehr hilfreich ist, das ist das Thema Visualisierung. Wir können mithilfe von Visualisierung unsere Problemstellen im Code identifizieren und können dort schon mal so Auswirkungen erkennen. Also wie viele Abhängigkeiten hat eine bestimmte Komponente in meinem Code denn überhaupt? Und wenn ich die refactor, wie viel muss ich dann außenrum möglicherweise noch entsprechend anpassen? Und wir können den Fortschritt unseres Refactorings damit auch transparent machen. Und es gibt Teile, wo diese Visualisierung uns auch Orientierung bietet. Dazu habe ich auch noch eine kleine Demo. Das Erste, was ich ganz kurz zeigen möchte, ist die Möglichkeit, dass wir hier mit Layer-Diagrammen arbeiten. Was wir dort tun, wir definieren bestimmte Blöcke, Layer definiert, also nicht im Sinne von Schichten, Dreischichtenmodell oder so, sondern einfach Blöcke. Und ich kann jetzt definieren, welche Assembly, welcher Namespace, welche Klassen gehören in diesen Block rein und welche Abhängigkeiten sind an der Stelle zulässig. Das modelliere ich an der Stelle. Und wenn ich das getan habe, kann ich zum Beispiel in meinem Bildprozess automatisch validieren, ob durch Codeänderung gegen diese Regeln verstoßen würde. Das heißt, wir können dann hergehen und können sagen, ich packe mal den ganzen alten Kram, den ich habe, in irgendeinen großen Block rein und ziehe jetzt Teile raus, die ich refactored habe und sage, die dürfen aber bitte keine Abhängigkeiten mehr da und dahin haben und kann dann sicherstellen, dass das nicht im Laufe der Zeit einfach wieder kaputt gemacht wird, sondern dass der Code einfach sauber bleibt. Da sind diese Layer-Diagramme sehr hilfreich. Ein zweites Feature, das ich kurz zeigen möchte, es gibt jetzt relativ neu die sogenannten Codemaps. Wenn ich also hergehen kann und zum Beispiel meine Recognize-Methode hier mal anzeigen lassen kann. Und jetzt kann ich hier meinen Debugger starten. Und wenn ich jetzt hier durchgehe, dann sieht man, baut er mir hier eine Karte meines Codes auf. Das heißt, wir kommen irgendwo aus einer Main-Methode, da hat jemand auf den Button geklickt und das hat letztendlich dazu geführt, dass meine Recognize-Methode aufgerufen würde. Wir sind jetzt in der Read-File-Content-Methode. Dann kommt die Split-Segment-Lines-Methode dazu. Und so kann ich jetzt quasi mich hier durchhangeln und er baut Schritt für Schritt jetzt quasi diese Struktur auf. Und schön ist, dass ich jetzt hergehen kann und hier zum Beispiel sagen kann, ich möchte das irgendwie einfärben. Kann also zum Beispiel sagen, das hier ist grün. Das habe ich schon gemacht. Wenn man jetzt also an diese Mikado-Methode von gerade eben denkt, kann ich so genau sagen, okay, das hat schon funktioniert, das habe ich refactored, das habe ich refactored und kann mich dann durchhangeln, kann sagen, hier, da haben wir noch ein Problem. Ich kann auch hier noch entsprechende Kommentare dazu fügen. Und das hilft mir also, diesen Überblick besser zu bewahren. Es hilft vor allem auch in Diskussionen mit Kollegen zu sagen, wo bin ich gerade. Das Ganze macht das visuell einfacher und handlicher. Auf ein paar Themen möchte ich noch hinweisen, wo man vorsichtig sein muss mit dem Thema Refactoring. Das erste ist, dass wenn Sie mit mehreren Teams an der gleichen Codebasis arbeiten, dann haben Sie die Herausforderung, dass Sie Änderungen der verschiedenen Teams irgendwie zusammenmergen müssen. Jetzt können Sie sich vorstellen, der eine Kollege aus dem anderen Team hat einen Bugfix gemacht und genau die Stelle, wo er seinen Bugfix reingebaut hat, haben Sie jetzt gerefactored und das aufgeteilt in mehrere Klassen und so weiter. Das wird schwierig, das zu mergen, weil die Stelle tatsächlich weg ist, die gibt es so gar nicht mehr. Also sollten Sie sich dort Strategien überlegen. Ein Ansatz könnte beispielsweise sein, dass Sie sagen, okay, Sie machen dann eben über die ganze Branchstruktur, die Sie haben, Logs, und Sie sagen, okay, ich baue jetzt genau diese Datei um gerade, bitte da niemand ändern, und wenn ich dann meine Änderung, mein Refactoring entsprechend zurückgemerged habe, dann kann ich die Logs entsprechend aufheben. Es gibt die sogenannte Broken Window Theorie, die sehr gut auch zum Code passt, die besagt, wenn Sie in irgendeinem Gebiet ein verlassenes Gebäude haben, dann passiert da relativ lange nichts. Wenn aber die erste Scheibe eingeschlagen wird, dann beginnt der rapide Verfall. Das heißt, dann wird das Gebäude sehr schnell insgesamt leiden. Genau das Gleiche kann man sehr schön bei Code auch beobachten. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, wir setzen StyleCop ein, um für gute Codequalität zu sorgen, dann ist es wunderbar. Nur wenn Sie eh schon 879 Warnings dort drin haben, wird jeder sagen, mein Gott, jetzt ist halt eine mehr, was soll's. Also an solchen Stellen müssen Sie dafür sorgen, dass Sie die Teile, die Sie wirklich sauber gemacht haben, prüfen können, ob die sauber bleiben. Das heißt dann zum Beispiel partiell solche Code-Analysen machen und dann einfach eine Null-Fehler-Toleranz oder wie vorhin gerade gezeigt mit den Layer-Diagrammen dafür sorgen oder Ähnliches. Und dann ist noch ein wichtiger Punkt, Refactoring darf kein Selbstzweck sein. Also Sie dürfen nicht deshalb Refactoring betreiben, weil Sie sagen, ja, dann gefällt mir einfach der Code besser, sondern Sie brauchen einen klaren Nutzen davon. Nur zu sagen, okay, der Kollege hat es jetzt so gemacht, ich mache das typischerweise immer anders, es geht zwar so genauso, aber mir gefällt es halt so besser, deswegen sollten Sie kein Refactoring machen. Ich vermute mal, in Ihrer Codebasis gibt es genügend Stellen, wo Sie Ihre Zeit besser investieren können. Damit bin ich schon am Ende. Und wenn Sie aus meiner Session etwas mitnehmen würden, würde mich das sehr freuen. Ich glaube, diese Punkte sind für Sie wichtig. Unit-Testing ist wirklich essentiell. Versuchen Sie, Unit-Testing als oberstes Ziel auszugeben, wenn Sie Refactoring betreiben. Damit haben Sie die Chance, auch tatsächlich zu messen, wie gut kommen Sie voran, wie gut funktioniert Ihr Refactoring. Das Refactoring muss tatsächlich gewollt sein. Ich kann niemand dazu zwingen, sauberen, guten Code zu schreiben, sondern ich brauche ein Commitment aller Beteiligten. Refactoring ist nichts, das ich heute beschließe, dann plane ich ein Projekt und dann sage ich, jetzt bin ich fertig, sondern Refactoring ist eine kontinuierliche Aufgabe. Sie werden immer in Ihrem Code Stellen haben, die Sie nicht gleich im ersten Schritt optimal machen, wo Sie sagen, erstmal bewähren, ob das Ding überhaupt drin bleibt, diese Funktion oder nicht. Das ist der eine Aspekt. Und was wir heute vielleicht als perfektes Architekturpattern empfinden, von dem sagen wir in wenigen Wochen vielleicht, nee, so geht es gar nicht, das muss wieder anders aussehen. Das heißt, Refactoring ist eine kontinuierliche Aufgabe. Sie müssen bestimmte Patterns erlernen, um Refactoring sauber zu betreiben. Sie müssen die im Team kommunizieren, damit das Ganze wirklich effizient funktioniert. Und ich hoffe, ich konnte da heute auch ein paar Impulse und Anregungen geben. Und zuletzt möchte ich Sie bitten, widerstehen Sie dem Greenfield-Impuls. Fangen Sie heute an, Ihren Code zu refactoren und sagen Sie nicht, okay, ich muss erst meinen Chef noch überzeugen, dass wir alles wegwerfen können. Refactoring können Sie heute beginnen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie in meiner Session waren.